SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Es wird vermutlich um Recht und Gesetz gehen in dieser Sendung, ganz sicher ums Internet, auch um Bürgerrechte, Freiheitsrechte, um juristische und journalistische Arbeit. Mal gucken, um was noch alles, denn unser Gast ist Ulf Burmeier, in der Öffentlichkeit sicher am bekanntesten durch den erfolgreichen wöchentlichen Polit-Podcast Lage der Nation, über den wir natürlich auch sprechen werden, hauptberuflich aber Richter am Berliner Landgericht, nebenher noch Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die eben diese Rechte der Bürger auf juristischem Wege gegen staatliche Eingriffe zu verteidigen sucht. Viel zu besprechen. Hallo, Herr Burmeier.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Richter, Podcaster, NGO-Gründer, wissenschaftlicher Autor, was sagen Sie, wenn Sie jemand fragt, was machst du so?
Ich sage sehr gerne, dass ich verschiedene Hüte aufhabe. Und man muss dazu vielleicht auch sagen, dass ich inzwischen nur noch zu 60% in der Justiz tätig bin. Das heißt, ich habe da inzwischen eine Teilzeitbeschäftigung. Aber klar, es sind sehr unterschiedliche Arbeiten. Trotzdem finde ich, passt das eigentlich sehr gut zusammen, weil sich die verschiedenen Aufgaben wechselseitig befruchten. Ich profitiere bei der Lage der Nation sehr von meiner richterlichen Erfahrung. Bei der NGO, bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte profitiere ich auch davon. Ich glaube aber auch, dass meine Arbeit in der Justiz sehr von der Perspektive des Bürgerrechtlers oder des in Anführungsstrichen journalistisch Tätigen profitiert.
Und welchen Hut haben Sie jetzt gerade vor allem auf in diesen Tagen? Was ist gerade so Ihr Alltags?
Also in dieser Situation hier in unserem Gespräch bin ich Ulf Burmeier, denn ich glaube, da möchte ich gar nicht differenzieren. Ich bin ein Mensch, der einfach verschiedene Aufgaben hat, der in verschiedenen Umgebungen sich bewegt und ich mag das auch sehr gerne. Also ich finde diese Vielseitigkeit, auch wenn sie hier und da mal Reibungsverluste natürlich mit sich bringt, finde ich sehr, sehr schön. Also ich empfinde das als außerordentlich bereichernd.
Ulf Burmeier ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Richter, Aktivist, Podcaster. In allen diesen Kompetenzen könnte man Sie auch auf die aktuelle Lage in Sachen Corona-Pandemie ansprechen. Herr Burmeier, das entspannt sich ja gerade so wieder unser Leben, in den meisten Bereichen jedenfalls. Die Demonstrationen, die es eine Weile gab gegen die verfügten Einschränkungen, die waren auch Thema in Ihrem Podcast. Als Richter und als jemand, der sich viel mit Freiheitsrechten befasst, haben Sie die Einschränkungen immer als notwendig und gerechtfertigt und angemessen gesehen?
Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Jedenfalls aus der Situation, wo die Politikerinnen und Politiker entscheiden mussten, welche Einschränkungen sie verhängen, glaube ich, waren die durch die Bank, jedenfalls mit kleinen Ausnahmen, gerechtfertigt, erschienen sie verhältnismäßig. In der Rückschau kann man natürlich hier und da noch ein Fragezeichen anbringen. Ich denke aber, im Großen und Ganzen hat sich unser Rechtsstaat, im Großen und Ganzen hat sich unsere politische Landschaft sehr bewährt in der Corona-Krise. Und nun wird es allerdings darum gehen, aus der Krise auch zu lernen, ja, in welchen Bereichen wir vielleicht noch nachsteuern müssen. Insbesondere, denke ich, brauchen wir eine genauere gesetzliche Grundlage für Einschränkungen wegen Pandemien. Da gibt es bislang eine, sagen wir mal, sehr allgemein formulierte gesetzliche Grundlage im Infektionsschutzgesetz. Die haben wir jetzt herangezogen, ja, auf Bundesebene und auf Länderebene, weil wir eben nur dieses Gesetz hatten. Die ist aber aus rechtsstaatlicher Sicht relativ problematisch, einfach weil sie so vage ist. Ja, man könnte etwas böse formulieren. Das ist ein ziemlicher Gummiparagraf. Und da würde ich mir wünschen, aus bürgerrechtlicher Sicht, dass der Deutsche Bundestag da eine präzisere Grundlage schafft. Präziser sagt, was sind die Voraussetzungen für Einschränkungen und welche Einschränkungen sind eigentlich zulässig?
Ist natürlich schwierig bei so einer Pandemie oder bei einem Virus, das man noch nicht so richtig kennt. Also das war ja so ein Hineintasten auch von der politischen Seite her.
Ja, ganz genau. Deswegen habe ich gerade so stark gemacht, dass es einfach wirklich eine Frage der Perspektive ist. Ne? Vor Corona, denke ich, war es wirklich schwer, schlauer zu sein. Aber heute, denke ich, müssten wir daraus lernen und müssten wir diese gesetzliche Grundlage präzisieren. Denn das ist ja eine der wesentlichen Grundlagen unseres Zusammenlebens, das Demokratieprinzip. Ne? Also der demokratisch legitimierte Gesetzgeber soll die zentralen Entscheidungen für unser Zusammenleben treffen. Und dazu gehört, dass in diesem Fall der Deutsche Bundestag entscheidet, welche Corona-bedingten Einschränkungen unter welchen Voraussetzungen zulässig sind. Und wie gesagt, die Grundlage, die wir da zurzeit haben, der Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz, der ist sehr vage, der sagt im Grunde sehr wenig, ja, welche Voraussetzungen gelten, was zulässig ist. Und da, denke ich, wird der Deutsche Bundestag seine Hausaufgaben machen müssen.
Sie gucken da als Jurist drauf, das heißt, Sie wissen auch, was das für ein Prozess wäre, um dann bei einem genaueren Gesetzeswerk zu landen. Das heißt, wenn Sie sich das anschauen, was sagen Sie, wäre jetzt als nächster Schritt fällig?
Also ich denke, der nächste Schritt wäre, dass die Fraktionen des Bundestages sich Gedanken machen und natürlich auch die zuständigen Ministerien. Also ein Gesetzentwurf kann ja aus der Mitte des Bundestages zustande kommen. In diesem Kontext zum Beispiel könnte ich mir durchaus einen fraktionsübergreifenden Entwurf vorstellen. Oder der kann von einem der Ministerien ausgearbeitet werden und dann als Entwurf der Bundesregierung eingebracht werden. Da habe ich persönlich gar keine Präferenzen. Ich denke nur, wir sollten an dieser Stelle nachsteuern. Also mit anderen Worten, die Politik, mal ganz pauschal formuliert, hatte jetzt eine Freifahrt, ja, weil eben Corona die erste Pandemie war, die uns in dieser Härte getroffen hat. Aber für die Zukunft würde ich mir da aus bürgerrechtlicher Sicht einfach etwas mehr Präzision wünschen.
Das Thema ist natürlich sehr emotional aufgeladen. Also wir haben es ja auch in diesen Protesten gesehen. Ich meine, beobachtet zu haben, dass auch in den Kommentaren zu Ihrem Podcast Lage der Nation, dass in dieser Zeit, als es um Corona zu gehen begann, die Kommentare kritischer wurden, dass man sagte, sie sind tendenziös oder so. Es hat wohl offenbar alles auch mit einer Kommunikation der Entscheidungen oder Umstände zu tun. Wie ist die Politik da verfahren? Wie geschickt oder nicht? Was würden Sie sagen?
Also das wäre auch in der Tat meine zentrale Kritik, dass man wahrscheinlich die Menschen in Deutschland doch noch besser hätte, in Anführungsstrichen, mitnehmen müssen. Dieses Mitnehmen ist ja so ein sehr bildhafter Begriff. Ja, so quasi, als würde man einen Menschen an der Hand nehmen oder so unter den Arm fassen. Aber ich glaube, da steckt schon ein Körnchen Wahrheit drin. Es gibt, glaube ich, viele, viele Menschen, die sehr skeptisch reagiert haben auf Corona-bedingte Einschränkungen, auch weil sie das Gefühl hatten, da wird über ihre Köpfe entschieden, da wird ihnen nicht genau genug erklärt, was eigentlich passiert. Denn wenn man die Corona-Skepsis mal aus der Nähe betrachtet, dann bleibt in aller Regel gar nicht so wahnsinnig viel übrig. Wie gesagt, ich will nicht in Abrede stellen, dass es natürlich in Teilbereichen auch Überreaktionen gab. Also denken wir an das Beispiel, dass es in Berlin kurzzeitig verboten war, alleine auf einer Parkbank zu sitzen. Ja, das ist natürlich hanebüchen, das versteht niemand. Aber da hat die Politik ja auch nachgesteuert. Aber wenn man von diesen Details absieht, denke ich, war die Reaktion im Großen und Ganzen sinnvoll. Jedenfalls, wenn man sich überlegt, dass wir alle lernen aus dieser Pandemie. Und insofern glaube ich, so wahnsinnig viel Substanz hat die Kritik im Kern nicht. Ein paar Ausnahmen habe ich geschildert. Aber ich bin bei Ihnen. Man hätte die Maßnahmen besser vermitteln müssen. Man hätte den Menschen das besser erklären müssen. Und dann wäre es hoffentlich auch nicht zu einer so weit verbreiteten Skepsis gekommen. Wobei, wenn man sich die Zahlen anschaut, reden wir ja von einigen 10.000 Menschen in Deutschland. Das ist in einem Land mit über 80 Millionen EinwohnerInnen jetzt doch noch eine sehr kleine Minderheit, die da wirklich große Bedenken hat.
Was den Digitalspezialisten Burmeier angeht, streifen wir vielleicht auch kurz die Corona-Warn-App. Die haben Sie auch in Ihrer Lage der Nation thematisiert und auch ausführlich erklärt. Haben Sie sie installiert?
Ja, klar.
Das hatte ja nicht mal der Chaos Computer Club, bei dem auch Sie Mitglied sind, große Einwände. Also die scheint ja datenschutzrechtlich okay zu sein. Was ist den Entwicklern da gut gelungen?
Also ich denke, den Entwicklern ist vor allem der Prozess sehr gut gelungen, denn sie haben diese Entwicklung dieser App sehr transparent gemacht. Also sie haben beispielsweise zu einem relativ frühen Zeitpunkt den Quelltext der App, aber auch den Quelltext quasi der Serverkomponente, mit der diese App kommuniziert, ins Netz gestellt. So konnten also DigitalexpertInnen diesen Quelltext herunterladen, sich anschauen, auf Sicherheitslücken überprüfen. Und da kann man sehen, wie in allen Bereichen, auch zum Beispiel der Politik, Transparenz schafft Vertrauen. Ja, wenn man sich einfach quasi in die Karten schauen lässt, dann bleibt einfach kein Raum für die Skepsis. Was machen die da eigentlich? Werden wir jetzt irgendwie ausspioniert? Und insofern, also ich habe diesen Quelltext jetzt nicht selber analysiert, aber Menschen, denen ich vertraue, und deswegen habe ich diese App auch sofort installiert. Aus meiner Sicht ist das gerade ein Akt der gelebten Solidarität. Denn man muss ja sagen, die App zu installieren und zu nutzen, das schützt Menschen ja zunächst mal nicht selber. Die Menschen, die die App nutzen, bekommen ja nur die Möglichkeit, sich warnen zu lassen, wenn sie sich schon infiziert haben und werden dadurch in die Lage versetzt, quasi ihre Umgebung zu schützen. Deswegen ist das Installieren der App und natürlich noch viel mehr das Befolgen einer Warnung dieser App ein Akt der gelebten Mitmenschlichkeit. Und das ist für mich ganz selbstverständlich, dass man eine solche App installiert und auch nutzt. Wie gesagt, unter der Voraussetzung natürlich, dass sie datenschutzrechtlich sauber ist, aber dieses Vertrauen habe ich.
Falls es noch nicht alle ganz verstanden haben, also es ist so, dass die Warn-App in der näheren Umgebung des Smartphone-Besitzers guckt, ob da jemand ist, der sie auch auf dem Handy hat. Und so entstehen Begegnungsprofile. Und wenn jemand positiv auf Covid-19 getestet wird, dann soll er das in seine App eintragen. Und dann können diejenigen App-Besitzer gewarnt werden, die mit ihm oder der Infizierten Kontakt hatten. Aber es ist doch schon bei aller Transparenz eine gefühlte Schwelle, die da überschritten wird, oder? Dass wir so durch unseren Tag gehen und unsere Handys nehmen Kontakt auf zu den Leuten um uns herum.
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man da im ersten Moment so den Impuls hat, was passiert denn da eigentlich? Wird da jetzt nicht doch irgendwas getrackt? Aber ich glaube, dass dieses App-Konzept zeigt, dass es sich lohnt, über technische Lösungen einfach eine Weile nachzudenken und mögliche Fallstricke dann auch zu vermeiden. Also beispielsweise gibt es ja andere Länder, deren Corona-Warn-Apps die Koordinaten, also die Orte speichern, an denen Menschen sich aufgehalten haben. Das macht die deutsche App nicht. Das heißt, der App ist es völlig egal, an welcher Position ich mich aufgehalten habe. Das speichert sie nicht, das erfasst sie nicht, sondern sie speichert auf ausschließlich, welche anderen App-Installationen auf Handys über einen bestimmten Zeitraum dieser App nahegekommen sind. Das heißt, es ist also vollständig pseudonym und es ist ohne Erfassung von Ortsdaten. Und ich finde, da sieht man einfach schon, die deutsche Warn-App hat da viele Bedenken, die man grundsätzlich haben kann gegen diesen Typus App, quasi vorweggenommen und vermeidet solche Fallstricke. Das finde ich gut. Ja, das überzeugt mich. Da sind einfach die Bedenken vieler Menschen, die man auch zum Beispiel gegen diese Ortsspeicherung völlig zu Recht haben könnte, aufgenommen worden.
Vielleicht ganz kurz noch abschließend zu diesem Thema. Es gab ja auch den Einwand, zum Beispiel von dem Berliner Amtsarzt, der die App gleich am ersten Tag als Spielzeug für die digitale Oberklasse abtat, weil er halt sagt, da infizieren sich vor allem, ich sage jetzt mal vereinfacht, arme Leute, die beengt wohnen und die mit so einer App nichts anfangen können, die sich vielleicht auch das neueste Handy nicht leisten können, denn sie läuft ja nur auf aktuellen Betriebssystemen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also ich sehe das in der Tat auch als Problem an, denn was es natürlich nicht sein kann, dass es so eine Art digitale Zweiklassengesellschaft gibt. Die Wohlhabenden, die sich appgesteuert warnen lassen können und Menschen in, sagen wir mal, schwierigeren ökonomischen Verhältnissen, die da dann in der Unwissenheit verharren, einfach weil sie nicht die passenden Smartphones haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass es durchaus technische Grenzen gibt. Also Google und Apple haben eben bestimmte Schnittstellen entwickelt, die laufen nur ab Handys etwa ab Modelljahr 2015. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, hätten die das nicht auch für ältere Modelle herausbringen können? Da bin ich etwas unentschieden. Da gibt es einfach quasi aus technischer Sicht verschiedene Stimmen. Also es gibt Leute, die sagen, es hätte auch auf älteren Handys geklappt. Viele Leute, denen ich wiederum Expertise zutraue, sagen aber auch nein. Also diese entsprechenden Bluetooth-Schnittstellen gibt es nicht auf älteren Handys oder der Akku reicht nicht. Insofern, es ist natürlich misslich, ja, wenn es auf alten, billigen Handys nicht läuft. Aber ich glaube, das ist jetzt in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch technisch nicht anders zu machen.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Ulf Burmeier, hauptberuflich Richter am Landgericht Berlin. Darüber werden wir natürlich auch noch sprechen. Aber bekannt wurde sein Name ja vor allem durch Die Lage der Nation, einen wöchentlichen Podcast über die politischen Geschehnisse der zurückliegenden Woche, den Ulf Burmeier zusammen mit dem Journalisten Philipp Banse sehr erfolgreich macht. Bald steht schon die 200. Folge an. So nach der Sommerpause. Wie kam dieser Podcast zustande vor 4 Jahren? Was gab den Anstoß? Was war die Idee?
Die Idee war eigentlich, dass Philipp und ich uns häufig über politische Tagesereignisse unterhalten haben und Philipp ja auf der anderen Seite schon seit vielen, vielen Jahren erfolgreich Podcasts macht. Und so entstand die Idee, es könnte doch ein spannendes Podcast-Format sein, einfach ein gutes Gespräch über Politik zu führen. Also das war unser relativ bescheidener Anspruch von Anfang an. Keine hochtrabenden Diskussionen, sondern einfach ein gutes Gespräch unter zwei Freunden über das, was in der vergangenen Woche Deutschland und die Welt bewegt hat politisch.
Mit welchem Unterschied zu dem, was es schon gab?
Na, also ich möchte jetzt andere Formate auch nicht so gerne runterziehen, aber zum Beispiel ein sehr anderes Format sind ja Talkshows im Fernsehen, wo häufig die Redebeiträge sehr, sehr kurz sein müssen. Also hat man 20, 30, 40 Sekunden und das reicht halt häufig für eine zugespitzte These, aber selten dafür wirklich sich ausführlich über einen Punkt zu unterhalten, Argumente auszutauschen, zum Beispiel auch mal über die eigene Meinung nachzudenken. Also das kommt ja in der Lage auch häufig vor, wenn Philipp und ich über ein Thema kontrovers diskutieren, dass man da nochmal drüber nachdenkt und dann sagt, okay, wenn du das so siehst, ja, stimmt, ist irgendwie auch was Wahres dran. Und das sind ja so, wie soll ich sagen, Reflexionsprozesse, die man typischerweise in einer Fernseh-Talkshow eher nicht erlebt. Und wir wollten uns einfach ein bisschen Zeit nehmen. Das ist das Schöne, so ein Podcast, der darf ja auch ruhig 90 Minuten dauern. Da haben wir einfach den Platz, ein paar Gedanken mehr vorzutragen und möglicherweise uns auch selber mal in Frage zu stellen. Deswegen ist das für mich, ehrlich gesagt, eine große Lernerfahrung. Also sowohl die Aufnahme der Lage der Nation, aber auch die Kommentare. Und wir haben so eine Website, wo man die aktuelle Folge mit uns diskutieren kann. Das machen auch sehr viele Menschen und das ist für mich eine große Erfahrung und diese Feedback-Schleife, ja, also bestimmte Thesen eben mal in den Raum zu stellen und dann auf der anderen Seite aber auch zu sehen, was die HörerInnen da draußen von unseren Gedanken halten. Häufig gibt es da viel Zustimmung, aber manchmal liegen wir natürlich auch völlig daneben oder manchmal treten wir Menschen auf die Füße, ohne das überhaupt zu ahnen.
Und zum Beispiel wobei?
Na, also zum Beispiel ist es für zwei weiße Männer nicht so ganz einfach, über Rassismus zu sprechen. Ja? Also da kann man sich so viel Mühe geben, wie man will und insbesondere Philipp hat sich da sehr intensiv auch eingearbeitet. Aber man macht eben dann doch häufig noch Fehler oder sagen wir mal, man formuliert doch noch unsensibel. Und für mich war das eine sehr wichtige Lernerfahrung dann von Menschen, die von sich sagen, dass sie persönlich betroffen sind von Rassismuserfahrung, von denen dann einfach zu lernen, wie sich das anfühlt und wie man solche Fehler oder solche Unsensibilitäten vermeiden kann. Also das ist meine große Erfahrung aus der Lage der Nation, dass ich da unglaublich viel dabei gelernt habe. Also bei der Recherche, bei der Sendung selber, aber gerade auch durch diese Feedbackschleife mit den Hörerinnen und Hörern.
Und Sie gucken aber im Unterschied zu Philipp Banse, der Journalist ist ja schon auch aus der juristischen Perspektive auf viele Prozesse. Können Sie das auch an dem Beispiel kurz vielleicht schildern, wie Ihr Blickwinkel und der von Philipp Banse sich da vielleicht ergänzen?
Also ich glaube, dass das ganz gut funktioniert tatsächlich, weil Philipp eben natürlich viele Jahre journalistische Erfahrung mitbringt, aber eben gerade keine juristische Brille. Und das sind dann zwei verschiedene Perspektiven auf dasselbe Thema. Gerade wenn wir ein juristisches Thema aufarbeiten, also beispielsweise eine aktuelle Gerichtsentscheidung, nehmen wir so dieses Berliner Raser-Urteil, ja, wo eben jetzt tatsächlich Menschen auch rechtskräftig des Mordes schuldig gesprochen sind, weil sie ein Autorennen veranstaltet haben auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Da hatte Philipp dann eben so quasi die Perspektive der Menschen da draußen, ja, mit welchen Fragen man an den Fall rangeht. Und ich hatte dann die spezifische Perspektive einfach aus der Justiz heraus. Ich war selber viele Jahre Richter in einer Schwurgerichtskammer, wo also Mord und Totschlag verhandelt werden. Und ich denke, dass sich das dann ganz gut ergänzt. Manchmal entsteht dann fast so was wie eine Interviewsituation, ne? Dass Philipp eben tatsächlich die Fragen stellt, die man sich so stellt, wenn man gerade nicht juristisch, ich sag's mal etwas böse, juristisch verbildet ist, ne? Denn natürlich führt dieser juristische Blick auf die Welt auch immer dazu, dass man Dinge priorisiert, Dinge wichtiger findet als die Menschen da draußen. Und ich finde richtig schön, dass wir uns da so ergänzen können an dieser Stelle. Und das ist auch, wenn man jetzt mal in das Feedback zur Lage guckt, sind so juristische Themen aus der Sicht vieler Menschen, glaube ich, auch ein Highlight. Ne? Dass wir wirklich versuchen, verständlich zu machen, was steht hinter gerichtlichen Entscheidungen. Und das ist auch so ein bisschen das Feedback aus der Justiz heraus. Also es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die die Lage auch hören und die einfach wahnsinnig dankbar dafür sind, dass wir versuchen, eben so diesem doch manchmal weit verbreiteten Bashing der Justiz entgegenzustellen, dass die Justiz natürlich ihre Schwächen hat und Fehler macht und so, aber im Großen und Ganzen wirklich gut funktioniert in Deutschland und dass es für Entscheidungen, die auf den ersten Blick vielleicht komisch wirken, sehr häufig gute Gründe gibt. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja, der Fall Renate Künast war jetzt ein ganz problematischer Fall, diese Beleidigungsgeschichten, aber im Großen und Ganzen gibt es häufig eben sehr gute juristische Gründe und deswegen weckt die Lage hoffentlich auch ein bisschen Verständnis dafür, wie unser Rechtsstaat funktioniert und dass das nicht alles irgendwie inszeniert und gekauft ist.
Und man muss natürlich auch vor der Sendung lernen oder sich bilden und informieren. Ich dachte mir das, als ich in der letzten Ausgabe, die ich gehört habe, in der es um die Lobbyismus-Affäre von Philipp Amthor ging, dem CDU-Jungstar, da breiten Sie schon eine große Detailkenntnis aus und haben sich dazu auch Meinungen gebildet. Wie viel Vorbereitung steckt da dahinter? Man darf sich bei sowas Brisantem ja auch keine Ungenauigkeiten erlauben.
Ja, das ist wahr. Also ich denke, dieser Amthor-Skandal zum Beispiel, der ist ein schönes Beispiel dafür, wo wir dann wirklich viel Zeit in die Recherche stecken, gerade aus dem Grund, das ist, denke ich, auch eine Frage des journalistischen Ethos, ne? Dass man gerade in einer laufenden politischen Affäre jetzt niemandem ungerechtfertigte Vorwürfe macht. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich kann man sagen, ist die Vorbereitung der Lage, sagen wir, ein mehrstündiger Prozess. Also wir schreiben, Philipp und ich schreiben gemeinsam so eine Art Struktur der Sendung, eine Gliederung für die Sendung. Wir nennen das Pad. Ja, es ist heute aber technisch ein Google Doc, eine Website quasi, an der man gemeinsam an einem Dokument arbeiten kann. Das dauert, denke ich, pro Sendung so im Schnitt 3 bis 4 Stunden, diese Vorbereitung. Aber die ganze Woche über lesen wir natürlich aktiv Zeitung. Wir verfolgen auf Twitter die Nachrichtenlage und wir tragen schon die ganze Woche über Gedanken auch in bestimmten Formaten zusammen. Also ich denke schon, dass man sagen kann, dass die Lage so unterm Strich bei Philipp sicherlich einen Arbeitstag in Anspruch nimmt, weil er auch die technische Produktion macht und bei mir jedenfalls auch einige Stunden über die ganze Woche verteilt.
Einleitend heißt es immer, es gehe um Themen der letzten Woche, so sie uns interessieren und wir sie für relevant halten. Wie also wählen Sie die Themen aus?
Also das ist in der Tat ein ganz heißes Thema, auch zwischen uns. Wir hatten am Anfang so den Versuch, die Woche komplett abzubilden, alles, was irgendwie relevant war. Aber ganz ehrlich, das funktioniert einfach nicht in 90 Minuten. Da müsste die Lage 5 Stunden haben. Und deswegen erlauben wir uns da ganz bewusst eine gewisse Subjektivität. Also wir sagen, das gilt übrigens auch für die Themen, die wir ansprechen. Also wir sagen natürlich, die Fakten müssen stimmen, das ist völlig klar. Bei den Fakten gibt es keine Subjektivität. Aber bei der Bewertung kommt immer eine persönliche Meinung mit rein. Insofern muss ich immer etwas grinsen, wenn ich kritisch zur Lage höre, wir seien nicht objektiv. Ja, das ist auch nie unser Anspruch gewesen. Ich glaube, wenn man sich ehrlich macht, kann Journalismus immer nur fair sein und die Fakten können vollständig sein. Aber jede menschliche Bewertung irgendeines Sachverhalts ist immer subjektiv und da sind wir ganz offen. Ja, wir sind eben Menschen, wir bringen unsere persönliche Sicht mit ein.
Im Hauptberuf sind Sie aber einer, der sich um Justice, um Recht und Gerechtigkeit kümmert, nämlich Richter. Ich dachte, wenn man Ihnen zuhört, denkt man aber auch, warum ist der eigentlich nicht Journalist geworden? Warum haben Sie sich seinerzeit für ein Jurastudium entschieden?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich habe sogar so quasi in der Oberstufe und während der ersten Semester, ich habe in Osnabrück angefangen zu studieren, wo ich ursprünglich herstamme, habe ich ja noch journalistisch gearbeitet nebenbei bei der Wochenzeitung für das Bistum Osnabrück, dem Kirchenboten. War ich quasi Lokalreporter und bin irgendwie mit dem redaktionseigenen Auto durch das Emsland gebraust und habe da irgendwie von Geburtstagen der katholischen Frauengemeinschaft berichtet. Ich fand das total spannend und ich habe Juristerei und Psychologie studiert in den ersten Semestern, weil ich mich anfangs nicht so richtig entscheiden konnte. Ich fand Journalismus spannend, ich fand Psychologie spannend, was bis heute so geblieben ist, ich fand Juristerei spannend. Und weil ich es dann einfach wirklich nicht wusste, habe ich irgendwann so eine Art Auszeit genommen, habe mich selber zum Zivildienst gemeldet, die hatten mich irgendwie vergessen. Und während dieser Zivildienstzeit habe ich mich dann letztlich für Jura entschieden und auch für Leipzig. Also ich bin dann aus meiner Heimat nach Sachsen gegangen und habe in Leipzig Jura studiert. Ich muss gestehen, ich kann es nicht mehr ganz im Detail rekonstruieren, warum eigentlich dann letztlich Jura gewonnen hat. Das war auf jeden Fall eine ganz knappe Entscheidung. Und ich war sehr, sehr froh, dass ich in meiner Richterzeit am Landgericht in Berlin dann zugleich so mein psychologisches Interesse wieder so pflegen konnte. Denn ich habe es eben schon kurz angedeutet, ich war ja Richter in einer Schwurgerichtskammer viele Jahre. Das heißt also, ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen Mord und Totschlag verhandelt. Und das sind ja Fälle, wo typischerweise psychische Ausnahmesituationen eine Rolle spielen. Ja, also glücklicherweise trachten sich Menschen im Normalfall nicht nach dem Leben. Das sind fast immer psychische Ausnahmesituationen. Und da kamen so meine beiden großen Interessen wieder zusammen.
Jetzt sind Sie derzeit nicht mit Mord und Totschlag befasst. Seit dem 1. Juni sind Sie Abgeordnet an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung des Landes Berlin als Projektleiter des Funkzellenabfragen-Transparenzsystems des Landes Berlin. Was ist das nochmal?
Das ist eine wunderschöne deutsche Bezeichnung. Es gibt im Strafverfahren eine Ermittlungsmethode, die sogenannte Funkzellenabfrage. Da lässt sich ganz kurz gefasst die Polizei einfach eine Liste aller Handynummern schicken, die in einen bestimmten Handymast eingebucht waren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Stellen wir uns vor, Überfall auf eine Sparkasse und man lässt sich einfach alle Handys schicken, die rund um diese Sparkasse gerade aktiv waren. Und da werden natürlich ganz viele Datensätze erfasst und die allermeisten Menschen erfahren nie was davon. Und eigentlich gibt es bei uns aber den Grundsatz, dass heimliche Ermittlungen offengelegt werden müssen, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind. Also sobald die Heimlichkeit aufgehoben werden kann, ohne dass man den Ermittlungserfolg der Staatsanwaltschaft gefährdet. Und das ist bei den Funkzellenabfragen nie passiert. Also unter Umständen vielen tausend Menschen, die da erfasst werden, erfahren das nicht. Das ist natürlich auch kein schwerer Eingriff, ne, weil man zunächst mal nur die Handynummer erfasst, aber die Leute bleiben im Dunkeln darüber. Und das Land Berlin geht da mit gutem Beispiel voran und hat gesagt, naja, die Leute sollen sich zumindest informieren lassen können, wenn sie sich dafür interessieren. Und deswegen haben wir ein System gebaut, da kann man sich völlig anonym mit seiner Handynummer anmelden. Und wenn man dann in eine Funkzellenabfrage geraten ist, dann bekommt man von uns eine Information darüber, sobald zum Beispiel Anklage erhoben wird, also sobald das Verfahren abgeschlossen ist.
Klingt es nicht so spannend als Arbeitsalltag?
Ich finde es total spannend.
Was verstehe ich gerade nicht wahrscheinlich?
Also diese Funkzellenabfragen sind natürlich jetzt nicht der schwerste Eingriff, den es so gibt im Strafverfahren. Ich finde vor allem die symbolische Bedeutung sehr wichtig, dass wir als Strafjustiz den Bürgerinnen und Bürgern offen gegenübertreten und sagen, wir haben hier nichts zu verbergen. Ja, wir machen heimliche Datenabfragen. Ja, wir sammeln viele tausend Datensätze. Aber wir lassen uns auch in einem demokratischen Gemeinwesen auf die Finger schauen. Ja, wir haben nichts zu verbergen. Wir sagen, meldet euch an und dann sagen wir euch im Nachhinein, wenn ihr erfasst worden seid. Das haben in Berlin auch immerhin schon über 15.000 Menschen gemacht. Also ganz offensichtlich ist es auch nicht völlig irrelevant. Und ich finde es, wie gesagt, symbolisch ganz wichtig zu sagen, wir sind eine ehrliche, offene, transparente Justiz. Ja, wir erheben Daten, aber nur soweit wir müssen. Und ihr könnt uns dabei auf die Finger schauen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Aber es macht aber auch als Arbeit einfach Spaß. Also ich bin gerne in dieser Senatsverwaltung tätig. 1. Juni übrigens 2019. Ne? Ich bin jetzt seit über einem Jahr dabei. Ich bin gerne in dieser Senatsverwaltung tätig. Und ich finde es auch so spannend, weil es ein IT-Projekt ist. Das ist so ein uraltes Hobby von mir. Ich habe programmiert, seit ich 10 Jahre alt war. Und dass ich jetzt ein IT-Projekt leiten darf und auch diese Software entwickeln darf, das macht mir persönlich einfach viel Spaß.
2013/14 haben Sie ein Sabbatical eingeschoben, aber nicht etwa um die Füße hochzulegen, sondern um in New York weiter zu studieren. Worum ging es Ihnen da?
Das war ein Studium, ein sogenanntes Masterstudium, ein LLM, ja, für die Juristinnen und Juristen unter den HörerInnen an der Columbia University. Das ist in der Tat schon Arbeit, ne, da muss man sich schon reinknien, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein Jahr in New York auch einfach persönlich eine Riesenbereicherung. Ne? Also ich habe das jetzt nicht nur gemacht, um wieder hart zu arbeiten. Nein, ich hatte zur damaligen Zeit 6-7 Jahre schon in der Justiz gearbeitet und hatte einfach Lust, mir mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Tapetenwechsel zu gönnen. Meine damalige Freundin wollte auch nach New York gehen und da passte das einfach ganz wunderbar, dass wir dann gemeinsam gegangen sind. Sie war an der einen Uni, ich war an der anderen Uni und wir haben jeder für uns studiert, aber haben natürlich noch eine ganze Menge anderer schöner Dinge gemacht. Also ich bin zum Beispiel in den USA sehr viel Bahn gefahren. Ja, was man ja weniger mit den USA verbindet, ist Zugfahren, weil das Land so riesengroß ist, aber das geht überraschend gut. Es gibt da ganz tolle Züge von Amtrak, wo man dann 3, 4, 5 Tage durchs Land fährt in so Schlafkabinen und sich den Tag über dann in dem Zug mit ganz viele Menschen unterhält. Also wenn man Amerika kennenlernen will, dann, wenn es wieder geht nach Corona, kann ich jedem nur empfehlen, bucht eine Amtrak-Reise. Man kann zum Beispiel ganz toll von New York nach San Francisco fahren in 5 Tagen und dabei die interessantesten Menschen kennenlernen.
Außerdem haben Sie dann, als Sie wieder nach Hause kamen, einen Verein gegründet, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, durchaus auch vor dem Hintergrund dessen, glaube ich, was Sie in Amerika gelernt und erfahren haben. Darüber sprechen wir gleich. In SWR 2 Tandem sprechen wir heute mit Ulf Burmeier. Er ist Richter in Berlin, ist bekannt durch den Podcast Lage der Nation, den er zusammen mit Philipp Banse im Wochenrhythmus herausbringt. Und er ist, kann man sagen, auch ein politischer Aktivist. Nach Ihrer Rückkehr aus New York, wir sprachen gerade davon, haben Sie die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet, einen Verein, der was genau im Sinn hat.
Ja, die Gesellschaft für Freiheitsrechte kämpft für Grund- und Menschenrechte mit juristischen Mitteln. Und wir verstehen uns so etwas scherzhaft als die Rechtsschutzversicherung des Grundgesetzes. Denn die Grundrechte, die in unserer Verfassung garantiert sind, die schützen sich ja nicht von alleine. Da braucht es Menschen, die für diese Grundrechte streiten vor Gericht. Zum Beispiel, wenn ein Gesetz beschlossen wird, das Grundrechte verletzt. Und wir wollen diese Menschen sein. Wir wollen dafür sorgen, dass tatsächlich alle relevanten Grundrechtsverletzungen vor Gericht landen. Und häufig bedeutet das eben auch, sie vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen.
Aktuell ist die erste Überschrift auf der Startseite der Website der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Großer Erfolg. Verfassungsgericht erklärt weltweite BND-Massenüberwachung für verfassungswidrig. Was bedeutet dieses Urteil und was hatten Sie damit zu tun? Sie haben das, glaube ich, angestoßen.
Ja, genau. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat diese Verfassungsbeschwerde koordiniert. Da geht es um die sogenannte strategische Telekommunikationsüberwachung. Das ist also quasi die Internetüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst, die sich nicht gegen einzelne Personen richtet. Das ist ganz wichtig. Ist anders als im Strafverfahren. Ja, Beschuldigte kennt man aus dem Tatort, können natürlich abgehört werden. Das macht ja grundsätzlich auch Sinn. Der BND macht das eben nicht gegen Menschen, die irgendeiner Straftat verdächtig sind oder die Gefährder sind, sondern der BND macht das gegen alle Menschen. Der BND hört einfach den Internetverkehr ab. Und das mag hier und da gerechtfertigt sein, ist aber jedenfalls in der Breite und so unkontrolliert, wie der BND das bisher tut, ganz offenbar verfassungswidrig. Deswegen haben wir dagegen 2017 Verfassungsbeschwerde erhoben, also gegen die Rechtsgrundlage dafür im BND-Gesetz, die die Große Koalition damals veranlasst hatte. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns jetzt weit überwiegend Recht gegeben. Also unsere Verfassungsbeschwerde war nahezu komplett erfolgreich und jetzt muss der Gesetzgeber das BND-Gesetz massiv nachbessern. Und der große Erfolg ist aus unserer Sicht vor allem, dass der Gesetzgeber nun verpflichtet worden ist, aus Karlsruhe eine effektive Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes vorzusehen. Das war uns ganz besonders wichtig, denn das, finde ich, ist ein rechtsstaatlicher Grundsatz, dass Behörden ihr Tun rechtfertigen müssen, dass jemand anders von außerhalb der Behörde draufschauen kann, ob diese Behörde nach Recht und Gesetz handelt. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Alle Behörden zum Beispiel müssen normalerweise ihr Tun gegenüber dem Verwaltungsgericht rechtfertigen, wenn jemand vor dem Verwaltungsgericht dagegen klagt. Das muss der BND nicht. Ne? Da gibt es also keine richterliche Kontrolle. Aber das Bundesverfassungsgericht hat jetzt deutlich gemacht, es muss zumindest eine gerichtsähnliche und vor allem sehr effektive Kontrolle geben. Und jetzt sind wir gespannt, ob die Große Koalition hier einen überzeugenden Vorschlag vorlegen wird.
Welche Fälle nimmt sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte sonst noch an, beispielhaft?
Also ein weiteres Beispiel betrifft die Rechte von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Also denken wir an ein lesbisches Paar, das verheiratet ist. Wenn eine dieser beiden Frauen Mutter wird, dann gilt ihre Ehefrau nicht automatisch auch als Mutter dieses Kindes. Anders natürlich bei heterosexuellen Partnerschaften. Ja, also wenn eine mit einem Mann verheiratete Frau ein Kind bekommt, gilt der Mann automatisch als Vater, ganz unabhängig davon, wer biologisch der Vater dieses Kindes ist. Und wir wollen einfach Gleichberechtigung herstellen. Also wir wollen dafür sorgen, dass auch die Ehefrau einer lesbischen Mutter automatisch als Mutter dieses Kindes anerkannt wird, wenn die beiden Mütter eben verheiratet sind.
Wie müssen wir uns den Verein vorstellen? Also wie viele Menschen arbeiten damit? In welchem Umfang ihres Alltags und wer finanziert das Ganze?
Also die GFF ist 2015 gegründet. Wir sind jetzt also knapp 5 Jahre alt und wir haben inzwischen so etwa 2.500 Fördermitglieder, also 2.500 Menschen, die uns mit regelmäßigen Beiträgen unterstützen. Das ist ein ganz wesentlicher Anteil unserer Finanzierung. Insgesamt haben wir ein Team, das so je nachdem, wie man zählt, zurzeit aus knapp 20 Menschen besteht, die aber größtenteils auch keine Vollzeitstellen haben. Da sind also auch Referendarinnen dabei, zum Beispiel Praktikanten. Aber dieser knapp 20 Menschen, die bei uns arbeiten, das ist so das Team, das diese verschiedenen Verfassungsbeschwerden, aber auch andere Klageverfahren auf den Weg bringt.
Bei Ihrem vielen Engagement, Herr Burmeier, vom politisch bildenden Podcast bis zur Gründung einer Gesellschaft für Freiheitsrechte, was treibt Sie an? Ist das eine Idee von Verantwortung als Mensch oder Bürger, die Sie sehr früh schon hatten oder bei sich festgestellt haben?
Ja, ich habe mich das ehrlich gesagt selber gefragt, weil ich vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag hatte. Da macht man ja immer so ein bisschen auch Kassensturz. Wo stehst du denn so im Leben und so? Und ich spüre dann immer, dass ich einfach sehr, sehr glücklich bin mit der Lage, mit meinem Beruf, mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das sind Dinge, die mir sehr viel Freude machen. Und habe mir dann also auch diese Frage gestellt, was treibt mich denn eigentlich an? Und ich glaube, ich bin einfach schon so ein bisschen so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Das sieht man ja schon an meiner Berufswahl. Berufswahl, also in die Justiz zu gehen, beruhte vor allem darauf, dass ich in meiner juristischen Ausbildung immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass gerade im Strafverfahren viele Menschen auch unter die Räder kommen. Dann könnte man natürlich auch Verteidiger werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Beruf, vor dem ich größten Respekt habe. Das Problem ist bloß, dass die Strafverteidiger eben die Fälle nicht entscheiden. Entschieden wird in der Justiz, und deswegen habe ich gesagt, naja, wenn man sich für praktische Wirksamkeit von Grundsätzen im Strafverfahren einsetzen will, dann wird man am besten Strafrichter. Und das habe ich dann eben viele Jahre auch mit großer Freude gemacht. Und ich glaube, das treibt mich tatsächlich an. Ich kann mit Ungerechtigkeiten sehr schlecht umgehen. Und in letzter Zeit ist noch hinzugekommen, ich merke, ich kann mit Machtmissbrauch sehr schlecht umgehen. Und das beginnt für mich im Grunde schon bei intransparenter Machtausübung. Deswegen habe ich zum Beispiel so ein großes Problem, wenn Geheimdienste nicht effektiv kontrolliert werden. Selbst wenn die im konkreten Fall gar nichts falsch machen, finde ich es ein Problem an sich, wenn denen niemand auf die Finger schaut. Denn unkontrollierte Machtausübung birgt immer die Gefahr, dass diese Macht auch missbraucht wird. Und deswegen finde ich Transparenz, Kontrolle, Vier-Augen-Prinzip sehr, sehr wichtig.
Und weil es dabei auch viel um Datenschutz und die informationelle Selbstbestimmung geht, kommt Ihnen das jetzt auch noch zusätzlich entgegen. Mit Computer und Digital und Internet, das ist ja schon lange auch Ihr Steckenpferd, ne?
Ja, genau. Also habe ich eben ja schon kurz erwähnt. Ich habe als Kind schon einen Computer bekommen, den ich dann relativ bald begonnen habe zu programmieren. Und das ist etwas, was mir tatsächlich auch sehr, sehr viel Freude macht. Also ich programmiere privat. Es ist natürlich in den letzten Jahren nur sehr wenig Zeit geblieben. Wenn ich aber kann, programmiere ich sehr gerne, weil das, finde ich, eine sehr kreative und auch sehr erfüllende Tätigkeit ist. Also ich habe zum Beispiel so hobbymäßig iPhone-Apps geschrieben, kleine Apps, ne? Jetzt also keine Riesendinger, aber immerhin haben die es auch in den Apps geschafft. Und es ist einfach sehr schön, dass, weil so dieses Programmieren immer wieder kleine Herausforderungen mit sich bringt. Probleme, irgendwas geht nicht, irgendwas stürzt ab. Und da muss man sich Gedanken machen, wie löse ich dieses Problem? Und irgendwann klappt es dann aber auch. Das heißt also, das Programmieren ist außerordentlich befriedigend, wenn man im Grunde so eine ständige Bestätigung bekommt. Ja, jetzt klappt's, nächster Schritt, nächste Herausforderung. Also das ist vielleicht so doch sehr anders als in der Justiz, ne? Wo man ja erst über einen Zeitraum von sehr, sehr vielen Monaten mitunter dann mal zu einem Urteil kommt.
Der Richter, der Podcaster, der NGO-Gründer, der Programmierer, das klingt jetzt nach einem 36-Stunden-Tag. Ich meine, Sie reden auch sehr schnell, man hat das Gefühl, Sie kriegen Dinge schnell unter einen Hut, aber Sie wirken nicht wie ein gehetzter Mensch. Wie bringen Sie das denn alles unter?
Also ehrlich gesagt ist, glaube ich, ein Schlüssel, dass mir das alles, was ich tue, sehr viel Freude macht. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe reduziert auf eine 60%-Stelle und bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Beispiel bin ich ja Vorsitzender. Ne? Das heißt, ich beschreibe jetzt nicht im Alltag Verfassungsbeschwerden, sondern da haben wir Menschen, die das hauptberuflich machen. Das sind alles Dinge, die habe ich angestoßen, aber dann muss man natürlich auch sehr schnell sehen, dass man sich, soweit es geht, dann auch rauszieht, Dinge delegiert. Das muss man sehr schnell lernen, ne? Dass man eben nicht alles selber machen kann. Aber wir haben zum Beispiel bei der GFF ein ganz, ganz tolles Team zusammen und ich bin sehr glücklich darauf, auch vertrauen zu können, dass meine Kolleginnen und Kollegen da eine sehr gute Arbeit machen.
Dann weiterhin viel Erfolg bei all dem und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
SWR 2 Tandem, heute mit Ulf Burmeier, Redaktion Elinor Krugmann. Mein Name ist Bernd Lechler und wenn Sie die Sendung nachhören oder weiterempfehlen wollen, die gibt es natürlich auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder über swr2.de.